Fallout 3 und Half-Life 2 ist auch dabei. Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach. Manche Duelle sind echt ne Bitch. Und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mach ich denn da was vor? Ahaha.
Ich hör Last Game Standing, den Podcast. Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer, yeah, yeah, yeah. Alf und Schäfer.
Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing, zu unserem vierten Achtelfinale in der siebten Staffel, in der wir das beste Strategiespiel aller Zeiten suchen. Und was soll ich sagen? Heute kommt das große Außenseiter-Duell. Civilization 2 gegen Warcraft 3 Frozen Throne. Zwei kleine Spiele, die trotzdem aber einen gewissen Fußabdruck in der Geschichte der Strategiespiele hinterlassen haben und die wir auch einfach mal mit in unser Set aufgenommen haben, mutige Picks, und die wir jetzt hier gegeneinander antreten lassen.
Ja, also es ist nicht wie letzte Woche, wo einfach die großen Spiele Homeworld und Plants vs. Zombies aufeinander geclasht sind. Wie steht's da eigentlich gerade? Ich glaube 49-51 oder so.
52 jetzt für Plants vs. Zombies. Und ich hab noch was in Vorbereitung. Ich hab an was gearbeitet, um in den Memekrieg einzugreifen, und das wirst du heute oder morgen sehen. Ich brauche noch ein bisschen.
Ich hasse dich ein bisschen.
Aber ich hoffe, dass dieses Meme den Sieg von Plants vs. Zombies absichern wird. Weißt du, es sieht schon ganz gut aus, muss noch abgesichert werden. Und ja, genau, aber im Vergleich dazu haben wir heute halt, was soll ich sagen, San Marino gegen
Färöer.
Gegen Färöer, genau. Aber gut, auch das sind Teams, die guten Fußball spielen können. Und dann gucken wir mal, wer sich von diesen zwei Spielen jetzt hier durchsetzt. Also Civilization 2 gegen Warcraft 3, The Frozen Throne. Christian, ich musste in den letzten drei Folgen jedes Mal als erster mein Spiel vorstellen. Möchtest du diesmal anfangen?
Ich kann super gern anfangen, weil ich komme auch gerade fast aus so einer frischen Spielsession von Warcraft 3 rausgestolpert. Ich habe gestern nochmal angefangen. Und zwar habe ich jetzt immer die Reforged-Version gespielt, die ja so viel gescholten ist. Die ist auch, war tatsächlich immer noch nicht ganz stabil. Also Blizzard hat das immer noch nicht richtig hingekriegt, dass das ist einmal abgestürzt, dass es das irgendwie gescheit läuft. Aber es ist immer noch im Kern dasselbe Spiel. Und was soll ich dir sagen?
Da blitzt schon was auf, oder?
Was soll ich dir sagen, Christian? Ich habe ja auch die letzten Wochen irgendwie StarCraft gespielt, ich habe Homeworld gespielt. Und Warcraft 3 The Frozen Throne ist das beste Echtzeitstrategiespiel aller Zeiten. So, also es kann nicht besser werden. Es geht nicht besser.
Genau.
Und da ist so viel drin in diesem Spiel. Ich war komplett geplättet gestern Abend nochmal, wie viel in diesem Spiel drinsteckt. Also erstmal muss man erklären, was ist Warcraft 3? Erstmal so die langweilige Einführung, so bevor ich hier richtig abspritzen kann. also die Einführung ist Warcraft 3, der dritte Teil der Echtzeitstrategiespielserie von Blizzard Entertainment. Und Warcraft 3 kam damals ja schon nach dem großen, großen Erfolgen von Blizzard, und zwar Diablo und StarCraft. Über StarCraft haben wir schon gesprochen. Und dann war damals immer so die Frage, ja, wie willst du das eigentlich noch toppen? Wie willst du ein Spiel, nämlich StarCraft, das in Korea millionenfach gespielt wird, wo es um Millionenbeträge ging, damals schon, wo der E-Sport aus der Taufe gehoben wurde durch ein Spiel. Wie willst du dieses Spiel eigentlich toppen? Und vor dieser unglaublich komplexen Aufgabe hat Blizzard einfach damals gestanden. Und dann kommt Warcraft 3 raus und es ist so klar das bessere Spiel als StarCraft. So eindeutig das bessere Spiel, besser gebalanced, spannender, besser inszeniert, bessere Mechaniken, schlaue neue Gameplay-Ideen, die das Genre der Echtzeitstrategie nicht nur begraben haben, da kommen wir gleich zu, sondern auch irgendwie ins 21. Jahrhundert katapultiert haben. Da ist so viel geil dran. Also,
vielleicht ist auch StarCraft einfach nicht so geil.
Doch, StarCraft ist sehr geil. Also eine Kleinigkeit, über die ich gestern dann nochmal gestolpert bin, wo ich dachte so, ah ja klar, so einfach kann es gehen. Du spielst halt so eine Gruppe Orks, sagen wir mal, den ersten Missionen, ja, und dann hat jeder von diesen Orks, jede Einheit hat eine einzigartige Fähigkeit. Das hatte StarCraft auch schon ein bisschen, aber Warcraft geht da einfach noch eine ganze Ecke weiter. Dass jede Einheit irgendwie was Besonderes hat und du kannst da mit, du markierst eine Gruppe Leute und kannst mit Tab einfach durchklicken und kannst schauen, okay, was können die jetzt, zack, zack, Tab, zack, nächste Einheit ausgewählt und nächsten Schlag ausgewählt. Und es sind diese kleinen Komfort-Features, die bis heute unerreicht sind. Und dann ist es halt auch noch so, vom ganzen Spielsystem so einzigartig. Wenn du eine Partie StarCraft oder Command & Conquer oder Age of Empires spielst, dann laufen die, und ich will jetzt nicht die Schiffer-Argumentation hier bringen, dann laufen die im Prinzip ähnlich. Da ist viel ähnlich, weil du baust irgendwie eine Basis auf und dann musst du schauen, dass du irgendwie eine große Armee zusammenkriegst und dann hetzt du die Armee auf die anderen. Dadurch, dass Warcraft 3 aber die Heldenfigur eingeführt hat, nämlich dass du zum Spielstart schon einen Held hast, das macht die ganze Dynamik dieses Spiels dreht das komplett auf den Kopf, weil während du jetzt dann in der Basis bist und noch irgendwie ausbaust und musst forschen und so weiter und bereitest dir auf einen großen Kampf vor, kannst du mit deinem Held oder musst du sogar deinen Held zu kleinen Scharmützeln schicken, damit der auflevelt, damit er stärker wird, damit er vielleicht Gegenstände kriegt. Also diese kleinen Elemente, die sie einfach aus Diablo genommen haben, Diablo 2 kommt, glaube ich, ein oder zwei Jahre vorher raus, ich glaube Warcraft kam 2003 raus, dann kam Diablo 2001, Diablo 2. Also diese Elemente, wo sie gelernt haben, wie so eine Progression funktioniert, die sie dann in dieses andere Universum gebracht haben, das ist so geil. Und das hat bis heute noch nicht seine Motivation verloren, das hat bis heute noch nicht seine Faszination verloren. Und ich sag dir, wie es ist. Also ich habe gestern wieder angefangen und ich habe total Bock, diese Kampagne jetzt weiterzuspielen. Weil auch das gehört dazu, sorry für diesen ewig langen Monolog, dieses Spiel, ich hatte das bei StarCraft schon gesagt, StarCraft hatte schon viel Storytelling innerhalb der Mission und beim Missionsbriefing. Und bei Warcraft ist es jetzt noch wirklich auf Anschlag gedreht, dass da super schlau erzählt wird innerhalb von so einer Mission, dass sich Dinge komplett ändern können. Also ich erinnere nur mal an die Mission, in der wir Arthas spielen, der so ein ganzes Dorf abriegelt, eine ganze Stadt abriegelt, die gerade von einem von der Untotenplage getroffen wird. Und dann kämpfst du gegen die Zombies deiner eigenen Bevölkerung. Und diese ganze Story ist unglaublich packend, wird aber nur erzählt über die Mechaniken und über dieses Interface von Warcraft 3. Und es ist bis heute geil. Das ist geil. Ich habe dieselbe Mission neulich in World of Warcraft gespielt. Da ist sie auch drin, in Cataclysm in dem Add-on. Und da ist es nicht so geil. Das ist nicht so geil wie in Warcraft 3, was 7 Jahre vorher rausgekommen ist.
Hä? Was? Also wie dieselbe Version in World of Warcraft?
Dieselbe Mission. World of Warcraft bedient sich ja ganz viel bei der Lore von Warcraft 3. Und du hast da dieselbe Mission drin. Also
ja, gut, aber in einem anderen Genre, oder?
Ja, in einem WoW, in einem MMO. Okay, aber
das lässt sich doch dann nicht vergleichen.
Aber es ist dieselbe Geschichte.
Ach so, okay, jetzt verstehe ich.
Also wirklich mit ganz, also mit denselben Text in den Cutscenes, nur eben aus einer anderen Sicht und einem anderen Gameplay. Ja, also Warcraft 3, als ich es nominiert habe, dachte, habe ich ja schon gewusst, okay, Warcraft 3 ist ein wirkliches Schwergewicht. Jetzt habe ich es nochmal gespielt und mein Gott, ich würde mein Erstgeborenes opfern für dieses Spiel. Ernsthaft.
Krass. Das gibt's ja. doch nicht. Doch. Also ich muss halt sagen, das kam ja 2002 raus. Da war ich, ehrlich gesagt, einfach schon aus der Echtzeitstrategiephase raus. Ja. Also da war das einfach für mich schon irgendwie durch das Thema. Ich war schon erwachsen, ja, und hatte da, ich habe das damals angefangen und ich habe das irgendwann ziemlich unmotiviert abgebrochen, weil es mich nicht interessiert hat.
Ja, ich kann das auch verstehen, genau, aus, also aus deiner so, Sicht, weil es ist ja auch so bunt und es ist auch ein bisschen comichaft von der
Grafik. Ja, genau, das, genau, da habe ich voll was dagegen, deswegen habe ich auch Plants vs. Zombies nominiert. Klar.
Ja.
Bunt und comichaft kann ich gar nicht. Nee, aber ich kann ja nur sagen, wie es mir dabei einfach ging. Also ich meine, ich würde ja auch nicht bestreiten, dass das ein hervorragendes Spiel ist. Da würde man sich ja komplett lächerlich machen. Das Problem ist natürlich, und du hast es auf den Punkt gebracht, in deinem ersten Satz, als du angesetzt hast, es ist das beste Echtzeitstrategiespiel aller Zeiten. Ja, aber halt nur der Echtzeitstrategie. Und da haben wir halt einfach, da liegt der Hund begraben, würde ich sagen. Und da sind wir auch schon beim Stichwort. Welcher Hund ist denn Warcraft 3?
Warcraft 3 ist ein Border Collie. Safe.
Okay, gut. Begründe.
Safe. Border Collie.
Okay, gut. Alles klar.
Also, ja, du kannst jetzt irgendwie haten über dieses Spiel.
Ich hab doch überhaupt nicht gehatet.
Ja, das ist das Beste.
Jetzt sei mal nicht so empfindlich hier.
Ich bin sehr empfindlich, wenn es
hier gegen Warcraft geht. Wie kann man nur so mimosig sein? Ich höre dir hier geduldig zu. sag nur ein Wort, nicht mal gegen Warcraft 3. Ich sag sogar, dass es ein hervorragendes Spiel ist. Sag aber nur, dass es halt ein Echtzeitstrategiespiel ist. Und das ist natürlich einfach das, was dem Spiel im Weg steht. Und dann wird das ja schon wieder als so massiver, unfairer Angriff hier hochgejatzt.
Ja, ich muss dir leider in einer Sache recht geben, das ist mir gestern dann aufgefallen, darüber will ich noch sprechen, und zwar, wenn du dieses Spiel spielst und du fängst an, bist dann mit so deinem Helden unterwegs und schickst ihn los und baust währenddessen deine Basis auf, dieses System, dass du einen Helden hast, der Fähigkeiten hat, der sich, der Gegenstände aufnehmen kann, das ja dann die Basis für MOBAs geworden ist. Mhm. Dieses System ist so stark, das ist so verführerisch, dass du eigentlich gar keinen Bock mehr hast auf den Rest. Du willst eigentlich nur noch das machen, was du in MOBAs machst, und zwar irgendwie mit deinem Helden rumlaufen, ein bisschen klicken, ein bisschen schauen, okay, wie kann ich Gold sammeln, wie kann ich Mobs zerschlagen und so weiter und so fort. Dass die Basis tatsächlich in den Hintergrund rückt, erst recht, also aus heutiger Perspektive, erst recht, wenn es jetzt irgendwie nicht eine sehr, sehr storygetriebene Mission ist, sondern du einfach die Aufgabe hast, deinen Gegner zu zerstören. Da ist es schon sehr, sehr viel spannender, irgendwie nur mit Thrall oder so oder mit Arthas rumzulaufen, versuchen, den auf Level 6 zu bringen, damit endlich der Ultimate freigeschaltet wird, und dann läuft das Bällchen her.
Ja.
Und das ist so ein bisschen, das Spiel hat so ist so innovativ gewesen damals, dass ich glaube, dass es sich damit zum Totengräber des ganzen Genres geworden ist, weil es einfach so innovativ war, dass es das Genre überflüssig gemacht hat.
Hm. Also ich du hast ja auch, glaube ich, völlig zu Recht gesagt, so dieser Einfluss von Diablo 2, und da muss man halt dazu sagen, ich weiß nicht, hast du mal die Diablo-Folge gehört von Stay Forever?
Bestimmt.
Da hat mir der Christian Schmidt so krass aus dem Herzen gesprochen, weil er gesagt hat, Diablo 2 konnte er nicht mehr vor sich rechtfertigen, weil er dort das Gefühl hat, der sitzt einfach nur an einem einmalarmigen Banditen. Und so ging es ja tatsächlich bei Diablo 2 auch immer. Und ich kann mich nicht mehr erinnern tatsächlich an Warcraft 3 und wie das war, als ich das gespielt habe. Ich weiß nur noch, dass ich da einfach gelangweilt davon war. Das soll jetzt kein Haten sein, sondern ich war einfach wirklich durch damals schon mit Echtzeitstrategie. Ich war einfach damit durch, so wie ich irgendwann auch durch war mit Adventures. So. Und ich weiß aber noch, dass ich mir so dachte, dieses Diablo-ähnliche, da habe ich halt auch nicht so richtig Bock drauf. Ja. Und ich kann schon verstehen, Also ich glaube, dass du völlig recht hast sozusagen auf deiner Meta-Analyse und was dieses Spiel dem Genre gebracht hat oder vielleicht auch nicht gebracht hat oder es vielleicht so viel gebracht hat, dass es es einfach so zugeschüttet hat, dass es dann einfach danach schön tot war. Aber ich weiß nicht. Ich kann mir kein Universum vorstellen, in dem ich jetzt zum Beispiel diese Remastered-Version von Warcraft 3 anrühren würde.
Ich habe das natürlich direkt gekauft.
Oh Gott!
Ja, weil ich da nochmal richtig Bock drauf hatte. Ich hatte so richtig Bock drauf und ich find's auch geil. Also mir total egal, was die Hater sagen. Es ist Warcraft. Es ist Warcraft 3 und es ist. Es kann auch natürlich sein, dass da ein bisschen Nostalgie bei mir rausspringt, aber es ist bis heute ein unerreichtes Spiel. Und ich hatte das wirklich, das ist jetzt mein kompletter Ernst.
Wie alt warst du denn, als das rausgekommen ist?
Da war ich 14 oder so.
Ah, okay.
Ja. Genau, und ich habe wirklich sehr viel Warcraft damals gespielt. Ja, so, ich habe immer die Orks gespielt, weil da habe ich hat mir irgendjemand mal gezeigt, wie das geht, wenn du praktisch, okay, du fängst an mit dem Spiel und dann brauchst du einen Peon und der erste Peon muss in die Mine gehen. Dann der zweite Peon, wichtig, auch in die Mine. Dann baust du direkt einen dritten Peon, der muss dann Holz hacken. Dann baust du einen vierten Peon, dieser vierte Peon baut dann so eine Kriegswerkstatt, die muss dann dahin. Also so ungefähr, ich hatte so eine ganze Klickroutine, das war wirklich in
die Building Orders, über die auch im Forum sehr kontrovers diskutiert worden ist.
Genau, ich hatte das wirklich so, es ist in Fleisch und Blut übergegangen, wie sonst bei keinem anderen Spiel. Und das hat sehr, sehr warme Erinnerungen irgendwie wieder hochgespült gestern. Das kann sein, aber dass das auch ein Teil Nostalgie ist, aber ich glaube wirklich, dass das ein unfassbar gutes Spiel heute noch ist. Und ich würde einfach, also wenn diese Folge nur das Herz von einem Hörer oder einer Hörerin erreicht und erweicht, dann finde ich es toll, wenn wenigstens einer oder eine nochmal anfangen würde, Warcraft 3 zu spielen und mir dann spiegelt, ob sie oder er dasselbe fühlt wie ich. Weil da bin ich fest und überzeugt, dass es nicht nur mir so gehen kann, dass es bis heute ein unfassbar gutes Spiel ist.
Ja, und es ist also so, also wenn man jetzt mal sich anschaut, wie die Rezeption ist, gilt das tatsächlich als bestes Echtzeitstrategie oder als Höhepunkt dieses Genres. Also ich glaube, das lässt sich schwer bestreiten. Ich würde es nicht bestreiten, auch wenn ich es jetzt nicht so geil fand, aber das hat eher halt, das hat halt irgendwas damit zu tun, dass ich eben keine Echtzeitstrategie. Irgendwann wurde da bei mir ein Schalter umgelegt, da hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Aber es ist völlig klar, dass dieses Spiel herausragend ist in diesem Genre. Also, glaube ich, da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln. Womit wir vielleicht jetzt auch zu meinem Spiel kommen würden, das, glaube ich, schon, kann man sagen, vielleicht nicht ganz so den krassen Status hat in seinem Genre, weil danach eben noch eine ganze Menge kam, aber trotzdem ein, glaube ich, herausragendes Strategiespiel ist, nämlich Civilization 2. Hast du das gespielt, Christian?
Ja, das habe ich gespielt. Das habe ich sowohl gespielt damals, ich glaube, das war in irgendeiner Box dabei. Ich habe ja damals, ich weiß nicht, ob das schon mal im Podcast erzählt habe.
Das war in den Gold Games damals.
Das war 100% von der Gold Games.
Ja, ja.
Und,
oder war da nicht dieses andere dabei? Es gab doch mal so einen Klon von Civilization 2.
Das habe ich auch gespielt. Ich habe FreeCiv habe ich auch gespielt.
Nein, nicht FreeCiv, es gab noch so ein anderes. Irgendwas mit Time oder so. Ah, ich weiß es nicht mehr, egal.
Keine Ahnung.
Egal, wurscht. Weiß jemand aus dem Forum bestimmt.
Test of Time? Aber es ist doch das Remake, oder? Test of Time ist nur das 99er Remake von Civ 2.
Okay, vielleicht. Genau. Ja, das kann sein, dass ich das durcheinander gebracht habe. Okay, genau.
Genau.
Genau. Ich kann mir vorstellen, dass Test of Time vielleicht irgendwo dabei war, oder?
Civilization 2 habe ich damals gespielt und ich glaube, damit, mit diesem Spiel hat damals meine Faszination angefangen für Rundenstrategiespiele, weil das war auch mein erstes Civilization und ich hatte so diese, ich kann mich noch so diffus daran erinnern, wie das war, meine ersten Runden, dass ich dann so gecheckt habe, aha, man kann also hier die Amerikaner spielen und dann heißt deine erste Stadt heißt dann Washington.
Das ist doch genauso ein Moment wie der Holzfäller geht los.
Genau.
Feldenbaum. Das genau. gibt's doch nicht, oder? Das
genau.
Doch, bei mir eingeprägt in meine Spielbiografie hat sich der Moment, als ich in Civilization, ich saß am Nachmittag zu Hause, spiele Civilization 1 und erfinde das Rad. Ich sag dir, das gibt's einfach nicht. Pure Geilheit. Wirklich. Also so ein Moment, ich habe das Rad erfunden. Das ist einfach unglaublich. Unglaublich. Ja.
Ja, also das hat mich schon sehr, sehr früh fasziniert. Also dieses Spiel und also du gründest die erste Stadt und denkst so, ah ja, Washington. Und die zweite Stadt ist dann vielleicht Seattle. Ich so, wow, ist ja krass. So, wie viel dieses Spiel weiß und kann. Und dann fängst du an, das Deutschland zu spielen und hast irgendwie, fängst an mit Berlin und dann kommt Leipzig und keine Ahnung was. Also es hat schon sehr, sehr viel, sehr, sehr früh bei mir eine Faszination ausgelöst. Auch, dass das so ganz anders funktioniert hat, wie die Spiele, die ich vorher kannte. Weil ich habe vorher eben Echtzeitstrategiespiele gespielt und da war plötzlich dieses behäbige Rundenstrategiespiel. Und ich so, hä? Also was soll das denn jetzt? Dann muss ich hier so weiterklicken und so. Ich fand das ein bisschen lahm, aber auch super interessant. Wie ging es denn dir mit Civilization 2? Als jemand, der das Rad erfunden hat in Civ 1, wie war denn dann das Release von Civ 2?
Ich glaube, man muss trotzdem noch mal ganz kurz auf Civilization 1 zu sprechen kommen, weil das war wirklich so ein krasser Urknall des Strategiegenres. Das kann man sich, glaube ich, nicht mehr so richtig vorstellen. Also, und dieses Ding, du kannst dort eine ganze Nation spielen, das war einfach so krass gut. Und wie auch Sid Meier da irgendwie verschiedene Strategiespiele, die es vielleicht vorher schon gab, so zusammengemixt hat und da was daraus eben dieses Civilization erschafft hat, das finde ich immer noch so krass gut. Es gab ja so Sachen wie Empire zum Beispiel, kennt keine Sau mehr und solche Dinge. Und Civilization 1 war aber, also wenn man könnte sagen, wenn es jetzt ein Hund wäre, dann wäre es vielleicht noch kein richtig fertiger Hund. Ja, ist irgendwie so ein Hund.
So ein Welpe vielleicht, so ein süßer, ja, nicht, kleiner Welpe.
Ja, eher so, ist noch nicht fertig, ist irgendwie noch so im Bauch der Mutter, ja. Und die Nabelschnur ist noch nicht durchtrennt, weil Civilization 1 bei all seiner Faszination, die das da hatte, weil das einfach neu war einfach ein Spiel, das echt einfach viele Macken hatte. Also es war extrem, wie heißt das nochmal? Also ein Problem, das ja die Civilization-Serie immer mit sich rumgetragen hat, ist ja dieses Micromanagement. Und mein Gott, war Civilization 1 Micromanagement. Du musst dir vorstellen, du hattest ja in Civilization 1, und das hört sich jetzt echt an, als würde jemand vom Krieg erzählen, du hattest keine Automatisierungsfunktion, ja? Du musstest ja jedem Bauarbeiter sagen, was er machen soll. Und jeder Einheit. Das war wirklich schräg. Du hattest bei Diplomatie nur Krieg oder Frieden und du konntest auch nicht einfach so mit denen, die einfach auf einen Kaffee einladen und mit denen mal schön Diplomatie betreiben, sondern nur, wenn du zufällig eine Einheit getroffen hast und sowas, ja. Und dann hattest du, und das war auch so geil, dieses Ding, dass die Einheiten hatten keine Hitpoints. Ja, das heißt, die Einheit ist entweder kaputt gegangen oder halt nicht, ja. Und das hat natürlich dieses ganze Spiel unglaublich fehleranfällig gemacht, also und mit so Safe-Dings und so. Also du hattest halt einen Panzer und hattest da halt drei Einheiten davor und dann hast du die halt irgendwie versucht und dann konntest du die halt alle in einer Runde einfach mal alle platt machen, so eine nach dem anderen. Und lauter solche Sachen. Oder eben das Umgekehrte, du hast so ein richtig geiles Schlachtschiff und dann scheitert das an irgendeinem Speerträger oder sowas. Da habe ich mir dann immer schön vorgestellt, weil ich habe damals natürlich Wolfgang Holbein gelesen.
Wow. Ja.
Hast du Wolfgang Holbein gelesen?
Natürlich.
Genau.
Natürlich.
So. Was, weißt
natürlich.
Du das in wirklich
der deutsche Autor?
Ja.
Der deutsche Autor, der eigentlich nur für jugendliche Nerds zwischen 12 und 14 publiziert.
Und aber das Barbie-Buch geschrieben hat.
Wie das, das Barbie? Das, Barbie wie Barbie und Ken oder Klaus Barbie?
Das lasse ich, lass ich dir nachschauen. Da muss ich nicht, dass ich da einen Scheiß erzähle, aber ich glaube, genau, Zyklen, Barbie. Und er hat das unter dem Pseudonym geschrieben: Angela Bonella. Also zum Barbie-Zyklus gehört Barbie Superstar, Barbie in Afrika und Barbie und das Fitnessstudio. So, also genau, also Wolfgang Hohlbein, ein sehr vielseitiger Autor. Und ich habe damals unter anderem seine Indiana Jones Bücher gelesen. Hast du davon mal eins gelesen?
Nee. Ich habe zwei Bücher, glaube ich, von Wolfgang Hohlbein gelesen. Das eine war das Avalon-Projekt. So, das habe ich gelesen, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und das andere weiß ich jetzt gerade. Andere fällt mir gerade nicht ein, aber so das Avalon-Projekt, das Avalon-Projekt ist sehr im Gedächtnis geblieben bei mir.
Genau, also ich habe damals natürlich seine Bücher verschlungen und zum Beispiel so eine Formulierung wie aus den Augenwinkeln erkannte er, also die in jedem Buch vorkommen, die hat sich mir eingebrannt.
Ja.
Ich suche die ganze Zeit nach irgendeinem Vorwand, der einem natürlich im journalistischen Tagesgeschäft leider nicht so oft passiert, wo ich irgendwie diesen Satz mal schreiben kann. Aus den Augenwinkeln sah er.
Ja.
Weil das fand ich immer total geil, wenn irgendjemand mal wieder was in so einem Hohlbein-Buch aus den Augenwinkeln gesehen hat. Super.
Ich habe die Chronik der Unsterblichen, habe ich ein paar Bücher gelesen, diese Vampirbücher von Hohlbein. Also ich glaube, ich habe Am Abgrund gelesen, das erste, und Der Vampir, glaube ich, auch. Die sind komplett irre, einfach. Ich finde, bei Hohlbein ist das auch immer so, der hat ganz oft so Cliffhanger am Ende von so einem Kapitel, wo dann der Held einfach ohnmächtig wird oder ohnmächtig geschlagen wird und dann wacht dann in einer anderen Situation auf und ist gefesselt oder sowas.
Genau.
Das ist was jetzt sehr, sehr häufig bei Hohlbein.
Das ist super. Ich glaube auch, dass Hohlbein einer der ersten Schriftsteller sein wird, der durch eine KI ersetzt wird. Erst, weil er erstens unglaublich viel geschrieben hat und es deswegen sehr viel Trainingsmaterial gibt.
Ja.
Er bezeichnet sich auch selbst so als Workaholic und so. Und zweitens, weil er halt immer diese Standardsituationen hat. Ja, und seine Standardformulierung. Und ich glaube, so eben, da ist eine KI gut, wenn sie halt viel Trainingsmaterial hat und wenn quasi das, was, und wenn es quasi so eine Verregelung gibt, ja, und Muster, die sie dann eben erkennen und selber reproduzieren kann. Also da würde ich sagen, KI-Entwickler dieser Welt, nehmt euch das mal vor. Und du, Wolfgang Hohlbein, ich würde jetzt schon schauen, dass ich hier so eine, wie soll man sagen, so eine Data, also nicht nur mit Urheberrecht schützen lasse, sondern auch so Data Points oder wie das heißt. Also dass man so, das geht irgendwie mittlerweile, dass du dann eben auch, also Springer hat das gemacht, damit Google nicht einfach eine KI bittet, um aus ihren Texten zum Beispiel Teaser zu schreiben und sowas. Aber mir fällt das Fach nicht ein, aber ich berate sie gerne.
Herr, ja, aber wie sind wir jetzt überhaupt hier hingekommen zu Hohlbein und so?
Genau, also pass auf, es ist nämlich so, ich habe mir bei Civilization 1, wenn mal wieder irgendein Panzer gegen irgendwelche Reiter oder so verloren hat, dann habe ich mir immer so ein Hohlbein-Buch vorgestellt, so eine Szene, weil es gibt eine Szene in so einem Indiana-Jones-Buch, das er geschrieben hat, da schildert er, wie so ein paar Mongolen so ein Panzer zerstören und da so eine Schlacht gegen so einen Panzer gewinnen. Und da habe ich mir halt immer vorgestellt, okay, alles klar, das kommt selten vor, passiert aber, vielleicht bin ich im Hohlbein-Roman. Ich habe mir das immer so ein bisschen so zurecht gedacht. Auf jeden Fall, wie gesagt, also Civilization 1 war wirklich es war natürlich ein Pionier, aber es war ein anstrengendes Spiel, sage ich jetzt einfach mal. Es hatte wirklich einfach so ein paar Schwächen. Und was Civilization eigentlich im Wesentlichen gemacht hat, ist diese ganzen Schwächen auszubügeln und es eigentlich zur Grundlage dessen zu machen, was wir heute als Civilization begreifen. Deswegen fand ich es auch seltsam, als ich das nominiert habe, haben mir viele gesagt, es sei überhaupt gar nicht der beste Teil, sondern Civilization 3 oder 4. Ich finde, der Sprung von Civilization 1 auf Civilization 2 ist der größte der Serie, vielleicht noch der von 4 auf 5, ja, wo das Hexfeld-System eingeführt worden ist, aber wo ja dann zum Beispiel auch Dinge abgeschafft worden sind, wie das Steuer erhöhen. Ich habe immer so wahnsinnig gerne die Steuern erhöht in Civilization. Das fand ich immer so richtig geil. So 10 Runden fett Steuern erhöhen, um einfach so ein bisschen Geld für den Krieg zu haben und solche Sachen. So ein bisschen, oder einfach mal hier Reiche mal besteuern, um so ein paar Schulen zu bauen und solche Sachen. Das fand ich immer super, wurde ja dann abgeschafft. Und während ich bei 3, also 3 assoziiere ich tatsächlich nur damit, dass es endlich Staatsgrenzen gab und Kultur, glaube ich, und diese großen Persönlichkeiten, und bei 4 kam ja dann die Religion dazu. Und ich finde, dass Civilization sich wahnsinnig in so eine Feature-Creep-Sache entwickelt hat. Mich nervt es bei Teil 6 kolossal, wenn ich da jetzt noch entscheiden muss, wo die Elbphilharmonie gebaut werden soll und die scheiß Kaserne und dieses Viertel und dies und das. Nervt mich kolossal. Sid Meier hat ja mal gesagt, ein gutes Spiel ist eine Abfolge von interessanten Entscheidungen.
Das habe ich ja nie gehört, das Zitat.
Oh, das ist das Zitat, das ist ein wirklich interessantes Zitat. Also, Sid Meier hat...
Christian, das sagst du alle 3 Folgen.
Ich weiß, ja. aber es ist so, ich finde, das ist ein mega gutes Zitat, aber da wird halt immer vergessen, dass es halt interessante Entscheidungen sein müssen, und das ist halt oft nicht so. Und bei Civilization 2 war das eben noch so. Es war einfach eine sorgfältige Weiterentwicklung und an den richtigen Stellen verbessertes Spiel. Dazu gehört zum Beispiel, also, oder ich sag einfach mal ein schönes Zitat von Jörg Langer dazu, der das Spiel getestet hat und ihm 5 Sterne gegeben hat. Und Jörg Langer beginnt seinen Artikel mit folgendem Teaser. Die graue Eminenz der Computerstrategiespiele meldet sich zurück. Civilization erfindet zwar das Rad nicht neu, macht jedoch aus einem klapprigen VGA-Planwagen eine durchgestylte Luxuslimousine. Hey, Christian, wie geht's dir mit diesem Teaser? Das ist doch ein irre guter Teaser, oder?
Gott, das ist so Ende 90er, wo die Welt noch in Ordnung war.
Nein!
Und
ich finde wirklich im Ernst, das ist ein knackiger Teaser. Das ist, okay, ich bin ja großer Fan von Reizthese Rampe, da fehlt jetzt zwar ein bisschen die Rampe, aber ich finde so einen guten Teaser. Ich finde, der bildliche Vergleich passt. Schau mal, also aus einem klapprigen VGA-Planwagen eine durchgestylte Luxuslimousine. Und davor erfindet zwar das Rad nicht neu. Ich finde es wirklich wunderschön. Also man kann über Jörg Langer sagen, was man will. Aber er hat dort 1996 den vielleicht besten Teaser abgeliefert in der Geschichte des deutschen Computerspieljournalismus. Möchte ich hier nur mal kurz bekannt geben, ja, Herr Alt. Dann also, Civilization 2 hat eingeführt Hitpoints. Also du hattest nicht mehr dieses Ding, dass da halt quasi die Einheit gewinnt oder verliert, sondern es gab endlich Hitpoints. Es hat eingeführt, und ich liebe diese Funktion über alles, den Power Graph. Kennst du den? Also am Ende, wenn du diese...
Das ist der Endbildschirm, genau. Ja.
Mein Gott. Ich liebe keinen Bildschirm, den ein Spiel jemals hervorgebracht hat, so sehr wie diesen Bildschirm.
Christian, ich muss dir was sehr, sehr Aktuelles sagen, das zum Power Graph passt. Und zwar habe ich gestern in meinem iPhone einen Power Graph entdeckt.
Nein.
Und zwar kann man beim iPhone in der Gesundheits-App sich jetzt anzeigen lassen, dass man sich vielleicht zu einem Zeitpunkt X jetzt schon 20% mehr bewegt hat als am Tag davor. Und da werden da so 2 Graphen übereinander gelegt, wo der Kalorienverbrauch zu sehen ist. Und ich habe noch nie so eine krasse Motivation gehabt, einfach mehr rauszugehen, seit ich diesen Graph gesehen habe. Ich will jetzt diesen Graph haben, ich will, dass dieser Graph wächst, ich will, dass der gedeiht, ich will, dass der steigt, ich will da wirklich Umsätze sehen in diesem Graph. Und die Motivation ist da.
Genau.
Und genauso ist es bei Civilization.
Genau, da kommt halt dann die Motivation, dass du voll Bock hast, Krieg zu führen. Ja.
Ja.
Weil du willst den Grafen einfach sehen, wie du nach und nach immer stärker geworden bist und die ganzen anderen Linien einfach rapide abfallen. Ja? Und ich liebe diesen Bildschirm und der wurde eingeführt, meines Wissens zumindest, mit Civilization 2. Dann wurde eingeführt mehr diplomatische Möglichkeiten. Also eben bei diesem Civilization 1, da gab es halt quasi nur eben Krieg und Frieden und plötzlich konntest du sowas wie Waffenstillstände machen und Diplomatie wurde insgesamt viel wichtiger, die KI wurde besser und so weiter und so fort. Und das finde ich halt so cool. Also weißt du, während heute Civilization-Spielen meistens nochmal irgendeine Kack-Funktion einführen, wo du dann nochmal noch kleinere Entscheidungen fällen musst, haben die dort damals quasi auf da angesetzt, wo es wichtig war. Also eben Diplomatie, dann eben den geilen Graf, die Hitpoints, also wirklich auf dieser mechanischen Ebene. Und dazu gehörte tatsächlich auch der Komfort. Also ich habe ja vorher schon gesagt, du musstest in Civilization 1 jeden Scheiß selbst machen. Also du hattest noch nicht mal sowas wie geh dorthin Einheit. Ja, und dann geht die dort automatisch hin, die nächsten fünf nächsten fünf Runden. Das kam halt alles mit Civilization 2. Und deswegen ist dieses Free Civ auch so interessant, weil das basiert ja auf Civilization 2, weil einfach damals dieses unkaputtbare Spielprinzip geschaffen worden ist. Und das ist einfach so herausragend. Vielleicht zum Abschluss nochmal auf eine.
Nein, ich glaube nicht, dass. Also ich glaube nicht, dass Free Civ auf Civilization 2 basiert, weil das Spielsystem so unkaputtbar ist. Ich glaube, es liegt eher daran, dass das zu einer sehr, sehr günstigen Zeit irgendwie rauskam, wo es eben eine gute Zeit war für Unix-Projekte, also für GPL-Projekte und so weiter. Ich glaube, da hat einfach die Zeit eine große Rolle gespielt.
Ja. Okay, kann sein, ja. Das kann sein. Kann sein.
Aber man muss sagen,
es ist immer noch sehr beliebt, ja. Und es gibt jetzt, also das fände ich schon erstaunlich. Und ja, vielleicht zum Abschluss, glaube ich, müssen wir kurz über diese Geschichte reden von diesem ewigen Civilization-Krieg. Kennst du die Geschichte, die da 2012 um die Welt gegangen ist?
Wo die ganze Welt vernichtet wurde
mit Atomwaffen. Also ich muss ja sagen, ich liebe ja solche Geschichten. Also ich liebe es, ich weiß nicht, es gibt ja diese eine, wo einer ich glaube SimCity 4000 die ganze Karte vollgebaut hat zu so einem Moloch, der nur von Polizeistationen zusammengehalten wird, wo niemand Arbeit hat, aber halt es viel Polizei gibt und solche Sachen, oder wo einer mal Fallout 4 durchgespielt hat, ohne eine Person, glaube ich, zu töten oder sowas. Ja. Und sowas, also sowas finde ich halt ultra geil. Und eine dieser Geschichten ist halt die über Civilization 2, die 2012 publik geworden ist und die wirklich um die ganze Welt ging. Also das war so eine Geschichte, wo dann plötzlich so die BBC drüber berichtet hat. Und zwar ging es darum, dass ein Typ auf Reddit geschrieben hat, dass er seit 10 Jahren an einer Civilization 2 Partie spielt. Diese Civilization 2 Partie befand sich da schon in Spielzeit im Jahr 3970 oder sowas. Und übrig waren nur noch 3 Parteien, ja, die Kelten, die Amerikaner und noch irgendwas. Und es gab einfach ein Putt, ja, es waren schon irgendwie alle Polkappen geschmolzen, es war alle, also keine Partei konnte die andere vernichten. Es war ein ewiger Atomkrieg, unterbrochen von Waffenstillständen, die aber immer nur so kurz waren, bis dann wieder der nächste Atomkrieg ausgebrochen ist. Niemand war in der Lage, die Städte neu aufzubauen, Hungersnöte zu bekämpfen. Es war einfach ein einziger Clusterfuck, ein einziges, man tut den Stein hochrollen und er kommt dort immer wieder runter. Also wirklich so eine Vorzeigedystopie. Und zwar war es auch noch so, dass der Kontinent oder diese Welt hatte ums Jahr 2000 den Höchststand der Bevölkerung erreicht und jetzt waren es nur noch 10% oder sowas dieser Bevölkerung. Und er hat dann damals diesen Spielstand einfach nur veröffentlicht und gefragt, wie kann er irgendwie diese Welt einfach es irgendwie beenden, um vielleicht irgendwie die Welt wieder aufzubauen. Und weißt du noch, was die Lösung war? Oder wie hättest du dich denn entschieden? Er war, glaube ich, genau.
War das also nicht was, so,
was für einen Ansatz hättest so, du gewählt?
Ich glaube, ich hätte irgendwie Teile, also diese Hegemonie irgendwie versucht zu zerstören, indem ich mich selbst angreife oder so. Mm-mm. Irgendwie sowas. Nee.
Das Interessante war, die anderen zwei Staaten waren fundamentalistisch und er war, glaube ich, kommunistisch. Und das war nämlich ein Fehler, weil, also das ist übrigens auch ganz interessant, Kommunismus wird in Teil 2 ziemlich aufgewertet. Also ist nicht mehr so schlecht wie in der Version von 1991. Finde ich übrigens eh immer interessant, wie so Civilization dann schon so ein paar Sachen abbildet, ne? Also dass dann Religion mit Teil 4 Einzug hält im Jahr 2005 und so, nach dem 11. September und so. Und auf jeden Fall, er war halt Kommunist, also hat kommunistische Staatsform. Und was ist der große Nachteil von Fundamentalismus, was die anderen beiden hatten, wenn du Civilization spielst?
Ich habe keine Ahnung.
Der große Nachteil ist, dass die Wissenschaft nicht vorankommt, wenn du Fundamentalismus als Staatsform hast, was ja, glaube ich, auch einigermaßen logisch ist. Nur, es war ja alles erforscht. Insofern konnte er einfach problemlos auf Fundamentalismus wechseln und da ändern sich dann ein paar Sachen. Also zum Beispiel, dass Unterhaltungsgebäude dann Geld produzieren und eben dieser große Nachteil, dass deine wissenschaftliche Produktion extrem nachlässt, war eigentlich gar kein Nachteil mehr. Und das führte dazu, dass er dann Unmengen an Haubitzen bauen konnte. Also nicht er, sondern so ein Typ, der den Spielstand halt dann runtergeladen hat. Und dieser Typ hat dann einfach auf Fundamentalismus gewechselt, hat 120 Haubitzen gebaut und hat innerhalb von 52 Runden die ganze Welt erobert. Und das ist halt so, in dem dazugehörigen Artikel von der GameStar heißt es auch wirklich sehr schön, es ist so, als würdest du 10 Jahre versuchen, ein Tor zu erzielen und merkst nicht, dass das Tor einfach hinter dir steht. Und das ist halt wirklich so eine schöne Geschichte, wie sie nur so ein hervorragendes Computerspiel wie Civilization 2 schreiben kann.
Ja, ich finde es tatsächlich auch in der Auslosung jetzt ein bisschen schade, dass Civilization, also 2 nicht gegen, dass Warcraft 3 nicht gegen sowas wie Plants vs. Zombies angetreten ist.
Ja, wäre halt schade
da
gewesen.
Ich würde dich so richtig haten.
Ja,
ich würde dich so in Grund und Boden
haten. Ja, aber hättest du es nicht ein bisschen, schade gefunden, wenn Endstation für sowas wie Warcraft 3 dann schon im Achtelfinale ist? Also genau, Vorrunden
genau,
aus.
Das wär
passiert. Vorrunden aus. Ja, gut, ich meine,
klar.
Das Problem ist, du machst das jetzt extra, weil die Leute wollen sehen, wie Warcraft 3 im Viertelfinale gegen Plants vs. Zombies ausscheidet. Deswegen erzählst du das jetzt, damit jetzt die Leute für Warcraft 3 stimmen. Nur damit die das dann ausscheiden. Sehr kluger Plan von dir, Christian Alt. Sehr, sehr schlau.
Ja, du hast ja irgendwelche Memes. Ich habe jetzt meine Macht der Manipulation.
Genau, du hast da schon einfach so 3 Schritte vorausgedacht.
Genau.
Sehr schlau. Genau. Nun ja, aber ich denke, am Ende wird sich natürlich Warcraft 3 letztlich der drückenden Überlegenheit von Civilization 2 beugen müssen und dann wird halt Civilization 2 gegen Plants vs. Zombies ausscheiden müssen. Mein Gott, was soll man denn machen?
Kommen wir mal zu den Plädoyers.
Ja, fang du mal an, weil du hast doch gesagt, du hast ein total gutes Plädoyer heute.
Pass auf, also.
Freue mich jetzt schon, seitdem wir die Aufnahme begonnen haben, drauf.
Also ich bin ja immer der irgendwie so Post von Wagner-eske Plädoyers schreibt, wo du...
Nehme ich als Kompliment.
Was so, liebes Civilization 2, du wurdest bezeichnet als der Planwagen von Jörg Langer, aber eigentlich bist du der Maserati der Herzen, irgendwie so ein Scheiß kommt da gleich. Während ich ja immer derjenige bin, der irgendwie versucht, kreativ sich aus dieser Schlinge zu winden, dass er ein Plädoyer schreiben muss. und heute habe ich ein Plädoyer dabei, auf Orkisch.
Sehr gut. Sehr gut. Kannst du es auch mit extra noch tieferer Christian Altsch-Stimme sprechen, die ohnehin ja schon tiefe Christian Altsch-Stimme?
Also, ich habe das wirklich eben nachgeschaut. Es gibt einen Wikipedia-Artikel natürlich unter World of Warcraft Fandom. www.wiki.fandom.com, wo man so verschiedene Sprachen auf Orkisch nachschlagen kann. Eigentlich total beschämend von Blizzard, dass die in 25 Jahren Warcraft-Lore nicht geschafft haben, da mal so einen Linguisten einzustellen, der denen da mal so eine Sprache hinkackt. Und so, nee, das sind alles nur so einzelne Worte, die sie da zusammenreimen muss. Deswegen ist alles, was ich jetzt sage, natürlich grammatikalisch nicht korrekt, aber der Inhalt ist praktisch, ich liebe Warcraft, ich liebe die Allianz, ich liebe die Horde, ich liebe die kleinen Männchen, ich liebe, liebe den Krieg genau, Warcraft 3 bleibt in meinem Herzen. Das ist der Inhalt, den ich jetzt vortragen werde und das Gedicht auf Orkisch geht so. Tromka, Rega Warcraft, Rega Ragatha, Rega Rot, Nakas Rika, Laktuk RTS, Gesno Margan, Loktar Ogar, Binmok Gesagtak, Tja, Warcraft 3. So.
Sehr gut.
Das haben wir mit Plädoyer auf Orkisch. Die Fans sind, die werden jetzt sofort aktiviert und stimmen ab für Warcraft 3. Und die es nicht verstanden haben, können scheißen gehen.
Sehr gut. Es hat mir gut gefallen. Wer weiß, was das Forum daraus macht.
Ja, du zögerst jetzt gerade nur so, weil du gerade den ersten Satz des Plädoyers umschreibst, wo es dann nicht mehr heißt, liebes Civilization.
So. Ehrlich gesagt, mache ich was sehr Ähnliches wie beim letzten Mal, aber wurscht.
Okay.
Sehr geehrte LGS-Vollversammlung. Als Vorsitzender des LGS-Sicherheitsrates habe ich die Ehre, die Resolution 1-2020 zur Abstimmung stellen zu dürfen. Gegenstand der Resolution, das LGS-Viertelfinale zwischen Civilization 2 und Warcraft 3 The Frozen Throne. Die Resolution lautet wie folgt. Der Sicherheitsrat erklärt unter Hinweis auf die früheren Erklärungen von Christian Schiffer über die Situation im Strategiespielbereich, insbesondere seinen Ausführungen in Folge 1 und 2 der 7. Staffel von Last Game Standing, in Bekräftigung eines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit des LGS-Forums und unter Verweis auf die Wichtigkeit der Grundsätze der guten Nachbarschaft, der Nichteinmischung und der regionalen Zusammenarbeit über Spielegeschmacks- und Genregrenzen hinweg, dass sich das apfelsaftgesichtige Warcraft 3 mal schön verrollen soll und Civ 2 das geilste Strategiespiel aller Zeiten ist. Ich bitte um Zustimmung und um ein robustes Mandat im kommenden Meme-Krieg. Weißt du, was krass ist, Christian? Ich habe um dieses Plädoyer vorzubereiten, das erste Mal eine wirkliche Resolution des UN-Sicherheitsrates gelesen. Also sie sind ja alle veröffentlicht.
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich hier ausgestiegen bin nach dem ersten
Satz. Sowas, kannst du dir vorstellen, das wusste ich nicht. Die machen keinen Punkt. Also die machen wirklich, also das war jetzt ja nur, ich habe es ja jetzt extra mega gerafft. Normalerweise ist es wirklich um zehnfache noch mal länger. Das ist einfach ein Satz, der über zwei Seiten sich durchzieht. Und wo dann so einzelne Wörter kursiv gedruckt sind. Das war mir nicht klar, dass das so, gemacht wird. Also, das hat mich echt erstaunt. Und ich kann das empfehlen, also das Lesen von UN-Resolutionen nicht empfehlen. Ja, aber ich kann natürlich dem Folgen von LGS-Resolutionen kann ich sehr stark empfehlen. Und ja, ich hoffe, dass das passiert.
was ich sehr empfehlen kann, ist erstmal Loktar Ogar,
genau.
Liebe Community.
Christian, ich sag dir was, wenn du es schaffst, diese Resolution, die ich gerade vorgelesen habe, in Orkisch nochmal vorzutragen, dann stimme ich für Warcraft 3. Wenn du das, okay, wenn du es machst und es vorumstellst.
Ja, vielleicht kann mir jemand helfen bei dieser schwierigen Aufgabe. Aber ich glaube, das war's mit dieser Sendung. Ja. Sehr schön, dass ihr zugehört habt, während wir hier orkisch reden über Wolfgang Holbein, den alten Geili. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr abstimmt unter forum.lastgamestanding.de. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr irgendwie Unterstützer dieses Podcasts werdet. Ich habe es schon neulich gesagt, wir brauchen gerade mit dem Poster. Wir haben jetzt die ersten Drafts bekommen für dieses Poster. Es wird eine, ich kann so viel sagen, es wird eine Zeichnung und auf diesem Poster, das wird ein bisschen wimmelbildig, wo sehr viele, vielleicht auch kleine Insider oder Figuren aus dem Spielekosmos und kleine Insider aus dem Forum drin sind. Ich glaube, das wird echt cool, aber es dauert ein bisschen, weil es eben ein bisschen aufwendiger ist. Und C, also dieses Poster könnt ihr kriegen, wenn ihr bei Patreon Unterstützer werdet. Und C, gebt uns doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Apple Podcasts, damit wir besser gefunden werden und damit noch mehr Menschen erfahren, was Ich liebe Warcraft 3 auf Orkisch heißt.
Genau. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal zum Duell. Zum Duell.
Nächstes Mal haben wir Anno 1800 gegen Empire Total War.
Das könnte auch interessant werden. Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.